Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 12. Oktober. Gestern gab es das große Schaulaufen der CDU-Politprominenz in Berlin vor dem Konrad-Adenauer-Haus. Mal wieder galt es aufzuarbeiten, was da bei der Bundestagswahl eigentlich passiert ist. Tobias Hans, der Ministerpräsident aus dem Saarland, empfiehlt eine Musiktherapie.
Und es geht auch nicht nur um neue Gesichter, sondern es geht darum, dass die Partei, dass die CDU auch nochmal einen neuen Sound für sich entwickelt.
Der neue Sound ist eine gute Idee, denn der alte, der trägt ja nicht mehr. Wir hätten für den Neubeginn vielleicht auch noch einen Vorschlag, zum Beispiel diesen hier. Genau, die CDU muss zurück auf die Straße. Die Wiederentdeckung der Basis scheint das Gebot der Stunde. In diesem Chor hatte Philipp Amthor, Sie wissen schon, der Hausphilosoph der CDU, schon vor ein paar Tagen eingestimmt.
Da muss es, glaube ich, auch darum gehen, dass wir eine noch tiefere und breitere Basisbeteiligung schaffen, als wir es bei den vergangenen Entscheidungen hatten. Das ist jetzt das Signal der Stunde.
Noch tiefer und noch breiter, das ruft natürlich den sächsischen Ministerpräsidenten und Wahlverlierer Michael Kretschmer auf den Plan. Der hatte, nachdem die AfD seine CDU in Sachsen überholt hatte, zwar kaum noch Wähler, aber umso mehr liebt er jetzt die Basis.
Niemand soll den Eindruck erwecken, als könnte man die Parteibasis jetzt beiseite schieben. Diese Frauen und Männer, die über die vielen Jahre und auch in den vergangenen Wochen und Monaten in schwerer Zeit sich für die CDU eingesetzt hat, die müssen hier auch ganz sichtbar mit eingebunden werden.
Wo von Erneuerung die Rede ist, da ist Generalsekretär Paul Ziemiak nicht weit. Viele ketten sich ja an den Begriff von der Erneuerung, als sei das ihr allerletzter Strohhalm.
Es geht darum, jetzt den Erneuerungsprozess zu beginnen und uns neu aufzustellen.
Diese Platte hat einen Sprung. Komm doch auf den Punkt, möchte man dem Generalsekretär zurufen. Wie soll das denn nun aussehen mit den Mitgliedern und der Basisbeteiligung?
Es gibt dazu viele Vorschläge, die jetzt im Raum stehen, von der Frage der Mitgliederbeteiligung in inhaltlichen Fragen, aber auch in Personalfragen. Es gibt darüber hinaus viele andere unterschiedliche Vorstellungen, wie die Basis mehr mit eingebunden werden kann. Und das wollen wir mit den Kreisvorsitzenden gemeinsam diskutieren.
Aha, und dann mit mehr Mitgliederbeteiligung wird ein Parteitag vielleicht noch in diesem Jahr stattfinden und dann passiert was.
Heute haben Präsidium und Bundesvorstand beschlossen, dass wir den kompletten Bundesvorstand neu wählen, weil es einer solchen Legitimation bedarf.
Na, das ist doch mal ein mutiger Plan. Und dann haben sich alle Streit, Hansel und Zankhähne wieder lieb. Die Christenpartei spielt nicht mehr Punk, sondern Schlager. Als Eröffnungslied für diesen ominösen Wiedervereinigungsparteitag der Heilung bietet sich dieser junge Mann an.
Ein Festival der Liebe soll unser Leben sein. Und alle Jesus sind wie dir, die laden wir gern ein.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Roman Deininger ist Chefreporter der Süddeutschen Zeitung und Markus Söder Biograf. Er erklärt uns jetzt gleich den CSU-Chef und, wie er ihn nennt, den Schattenkanzler.
Ich glaube, Markus Söder ist jemand, der immer ein neues Ziel braucht, der auch irgendwie im Kampf erst so richtig aufgeht. Deswegen passt es auch sehr zu ihm, dass ihn die Verletzung bei dieser K-Frage im April, den kürzeren, gezogen zu haben, einfach nicht losgelassen hat.
Was der angekündigte Rückzug von Jörg Meuthen von der Parteispitze der AfD für seine Truppe bedeutet, das gleich von Weltjournalist Matthias Kammer.
Meuthen sagt im Grunde, ich habe ja keine Chance mehr, dann ziehe ich mich jetzt zurück. Ob er in der Partei bleibt oder nicht, das wird man abwarten müssen.
Unsere Börsenreporterinnen Sophie Schimanski und Annette Weißbach sprechen über Kohle in China und warum der Rentenmarkt unter Druck steht. Wir sprechen über Clint Eastwood, der mit 91 Jahren nochmal aufs Pferd steigt. Und über 50 Jahre Jesus Christ Superstar, darüber sprechen wir auch.
Tillmann, ich spreche dich jetzt mal stellvertretend an, als für die ganze CDU. Du bist für mich heute quasi der CDU-Vorsitzende.
Sagte Markus Söder neulich in einer Rede bei der Jungen Union. Er machte Tillmann Kuban, den Chef der Jungen Union, kurzerhand zum CDU-Chef. Aber Söder fügte noch hinzu:
An alle Medien, dies ist keine Stichelei. Das ist keine Stichelei. Es ist nur, sagen wir mal, ne? Aber
er kann es weiterhin nicht lassen, dieser Markus Söder. CSU-Chef, Ministerpräsident und das Vitalste, was die Union derzeit zu bieten hat. Aber wer ist dieser Mann und wo will er hin? Das weiß, wenn es überhaupt einer weiß, Roman Deininger. Der Mann ist Chefreporter bei der Süddeutschen Zeitung. Er kennt sich aus in der CSU und hat im letzten Jahr gemeinsam mit Uwe Ritzer eine doch bemerkenswerte Biografie veröffentlicht. Bemerkenswert, das erkennt man schon am Namen. Markus Söder, der Schattenkanzler. Also, Roman Deininger erklärt uns jetzt diesen kampfeslustigen Mann aus Bayern etwas näher. Einen schönen guten Morgen, Roman Deininger.
Guten Morgen.
Sie haben den Markus Söder porträtiert als der Schattenkanzler. Bleiben Sie dabei eigentlich?
Dabei bleiben wir. Markus Söder war vor der Wahl der Schattenkanzler und er wird es auch nach der Wahl bleiben. Er ist momentan immer noch der starke Mann der Union und seine Hoffnung ist es sicher, das bis 2025 zu bleiben.
Viele im Präsidium und im Vorstand der CDU glauben, dass er der eigentliche Wahlverlierer ist. Und wenn sie es nicht glauben, dann tun sie zumindest so. Könnte da was dran sein?
Also Markus Söder hat dem Kandidaten Armin Laschet jetzt sicher nicht geholfen. Er hat nie zu einer großen Erzählung gefunden, warum er diesen Laschet trotz einiger Bedenken am Ende doch als Kanzler will. Seine Ironisiererei hat Laschet sicher beschädigt, aber man muss das ja immer alles in Relation sehen. Laschets viel größeres Problem war es, dass seine eigene Partei, die CDU, keine Begeisterung für ihn empfand. Im Wahlkampf hat man bei vielen Laschet-Terminen erlebt, dass Termine in bestimmten Kreisverbänden im Osten, aber auch in anderen Teilen der Republik für Laschet Auswärtsspiele waren. Ich glaube, das war das wesentlich größere Problem als dieser Mann aus Bayern.
Die Schmutzelei als Kunstform, schreiben Sie in einem Ihrer Kapitel in dem Buch. Ich frage mich im Moment, beherrscht er diese Kunstform oder ist es sozusagen sein Naturell, das Sticheln und das gegen Tillmann Kuban und andere in diesen Tagen Punkte setzen? Ist das einfach seine zweite Natur? Hat er da Freude dran? Vielleicht auch eine Art sadistische Freude?
Ja, ich glaube, er kann nicht aus seiner Haut und das führt momentan dazu, dass er eigentlich in seiner Paradedisziplin dilettiert, denn er übertreibt es ja mit der Stichelei. Also inzwischen hat ja wirklich jeder kapiert, dass Markus Söder der stärkere Kanzlerkandidat gewesen wäre als Armin Laschet. Trotzdem betont Söder bei jeder Gelegenheit aufs Neue und bei jeder Gelegenheit nochmal deutlicher. Das könnte sich sparen, denn so nervt er auch Leute, die ihn eigentlich gut finden.
Es sei denn, man sagt, er hat Spaß daran. Sie zitieren ihn mit den Worten, Narben sind die Orden der Politik.
Ja, er hat Spaß daran. Ich glaube, Markus Söder ist jemand, der immer ein neues Ziel braucht, der auch irgendwie im Kampf erst so richtig aufgeht. Deswegen passt es auch sehr zu ihm, dass ihn die Verletzung bei dieser K-Frage im April, den kürzeren, gezogen zu haben, einfach nicht losgelassen hat. Man kann es menschlich verstehen, dass Söder da Probleme hat, sich feurig zu Laschet zu bekennen. Aber als Parteichef der CSU, als Teil der Union, hat er natürlich auch eine Verantwortung, der nicht nachgekommen ist, eben weil er nicht aus seiner Haut raus konnte.
Viele sagen, er sei ein Opportunist, wie er sich an die Grünen, an den Umweltschutz, an die Bienenfreunde rangeschmissen habe. Bei ihnen lerne ich allerdings auch, dass er schlicht und einfach seinen Frieden mit dem Zeitgeist gemacht hat. Während Merz diesen Zeitgeist ja niederringen will, hat Söder sich bei ihm untergehakt. Würden Sie das auch so unterschreiben?
Ja, ich würde natürlich nicht ausschließen, dass Markus Söder auch mal opportunistisch handelt, das tut er ganz sicher, aber es ist schon ein Politiker, der ja die Zeichen der Zeit verstanden hat, der erkannt hat, dass die CSU, wenn sie denn wirklich Volkspartei bleiben will, im ursprünglichen Sinne, einfach in der Mitte der Gesellschaft angedockt sein muss und Anschluss finden muss an bestimmte Megatrends, zu denen zuvorderst die Ökologie gehört. Das hat Söder in die Wege geleitet, natürlich in einer sehr, wie soll man sagen, egozentrischen Art. Er lief mit der Fahne voraus, seine Partei hechelt seither hinterher und das ist jetzt natürlich auch sein Problem. Er war zu schnell für einige in der CSU und die bereiten ihm jetzt durchaus Ärger.
Kann er denn genügend Gefolgschaft ausprägen? Am Ende braucht ja einer wie der Kohl, die Kohlianer und der Helmut Schmidt, die Schmidtianer. Gibt es Söderianer auch ausreichend Ihrer Ansicht nach, sodass daraus tatsächlich noch eine Kanzlerkandidatur beim nächsten Mal erwachsen könnte?
Also Söder hat ja diese Begeisterung für sich selbst erst auch mal mit Erstaunen verfolgt. Er kannte das ja nicht, dass die Leute ihn in dem Maße wertschätzen und mögen, wie das dann in der Pandemie der Fall war. Insofern zweifle ich, dass er das über so viele Jahre bis 2025, wenn die nächste K-Frage ansteht, aufrechterhalten kann. Aber es kann ja mal nach unten gehen und wieder rauf. Ich glaube, dafür, dass es Söderianer gibt, bräuchte er wirklich ein paar lange Linien, ein paar festere Überzeugungen. Das kann die Ökologie sein, wenn er das jetzt durchhält. Jetzt wird er halt geprüft. Ja? Also viele in der CSU wollen, dass er wieder die konservative Basis bedient, dass er vom Linksrutsch warnt und gegen das Gendern stänkert. Da wird sich jetzt zeigen, ob er diesen oberflächlichen Reflex bedient oder ob er es schafft, wirklich lange Linien zu ziehen.
Gibt es denn einen Lieblings-CDU-Vorsitzenden aus Sicht des CSU-Vorsitzenden?
Das glaube ich schon. Ich glaube, dass Friedrich Merz in den Augen von Markus Söder komplett aus der Zeit gefallen ist. Den will er nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch Jens Spahn nicht will, obwohl er mit dem grundsätzlich ganz gut kann. Und er will ihn einfach deswegen nicht, weil der ein sehr harter Konkurrent wäre mit Blick auf die nächste Kanzlerkandidatur. Norbert Röttgen könnte die Wahl sein, denn das ist jemand, der das Format hat und auch irgendwie den programmatischen Ehrgeiz, aber nicht zwingend die eigene Ambition aufs Kanzleramt.
Das heißt, er sucht den CDU-Vorsitzenden danach aus, was für ihn und für seine Ambition als Kanzler nochmal zu starten genehm ist.
Ich glaube, das müsste man ihm sogar nachsehen, denn da ist natürlich der CSU und dem Söder das eigene Hemd näher. Die CDU muss da jetzt schon selber dafür sorgen, dass sie den richtigen Mann für einen Aufbruch findet. Söder hofft, dass es einer ist, der ihm auch genehm ist.
Und aus Ihrer Kenntnis der Person würden Sie sagen, er hat gute Chancen, es zu schaffen? Wir sehen in ihm und Sie sehen in ihm einen künftigen Kanzler?
Also Markus Söder ist jetzt auf einem Plateau angekommen in der Bekanntheit in Deutschland. Er ist ein Player in der Bundespolitik und kann Bundeskanzler werden. Das steht auf einem Sprungbrett. Aber er muss einfach 2023 in Bayern die Landtagswahl gewinnen und eindrucksvoll gewinnen. Bisher hat er bei keiner Wahl wirklich geliefert. 2023 muss er das tun. Wenn er es nicht tut, dann sind seine Kanzlerambitionen begraben.
Herr Deininger, danach kann nichts mehr kommen. Ich bedanke mich für den Austausch.
Ich danke Ihnen.
Gestern wurde bekannt, dass Jörg Meuthen, der Co-Vorsitzende der AfD, auf dem Parteitag im Dezember nicht mehr erneut antritt für das Amt des Parteivorsitzenden. Persönliche Gründe, sagt er. Aber was, bitteschön, sind die politischen Motive hinter den persönlichen Gründen? Das ergründet jetzt meine Kollegin Franziska von Haaren mit dem Journalisten Matthias Kamann, der für die Welt seit 2016 über die AfD berichtet.
Guten Tag, Herr Kamann.
Guten Tag.
Herr Kamann, der langjährige AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hat heute bekannt gegeben, dass er auf dem Parteitag im Dezember nicht erneut für den Parteivorsitz kandidieren wird. Was sind die Motive für seine Entscheidung?
Eine tiefe Frustration, dass Grabenkriege irgendwann nicht weitergeführt haben in einer Partei, die so innerlich zerrissen ist. Meuthen hat seit ungefähr 2019, vorher war da vieles bei ihm auch ganz anders, versucht, so diesen rechtsextremen Flügel und dessen Protagonisten ein bisschen einzuhegen. Da ist ihm einiges gelungen, dafür aber hat er unheimlich Ärger gekriegt, zum Beispiel diesen Fall Andreas Kalbitz. Dafür hat er sich wahnsinnig viele Feinde gemacht. Und diese Kleinkriege, was ein bisschen immer was von Grabenkämpfen hatte, also unter unfassbarem Granatfeuer 3 Schritte vorwärts und dann wieder 4 Schritte zurück und nie programmatisch was geändert, die haben ihn am Schluss frustriert und jetzt hat er, weil er wohl offensichtlich merkt, dass das dann nicht mehr viel gebracht hat, verzichtet. Was jetzt aussieht, wird man sehen müssen.
Also ist sein Rückzug auch letztendlich die Konsequenz aus einem verlorenen innerparteilichen Machtkampf gegen den Flügel?
Nicht nur gegen den Flügel. Also man sollte den Flügel zwar nicht geringschätzen, offiziell gibt es ihn ja gar nicht mehr, aber es ist der Machtkampf mit einerseits dem Flügel, der ganzen ostdeutschen Dominanz, die natürlich auch vom Flügel stark geprägt ist, aber ja auch über Gauland, Weidel, Chrupalla und viele andere im Westen, die längst mit dem Flügel und anderen ihren Frieden geschlossen hat. Also das geht gegen diese ganze Gruppe, die meines Erachtens eine deutliche Mehrheit in der Partei hat. Insofern ist das nicht einfach Meuthen gegen den Flügel, sondern Meuthen gegen eine Parteimehrheit, die sich längst mit dem Flügel arrangiert hat. Und Meuthen war einer derjenigen, die gesagt haben, naja, aber im Flügel sind doch viele Punkte nicht in Ordnung und das geht so nicht. Und dabei hat er immer wieder verloren.
Was ist dann die Konsequenz, wenn der Vertreter des, ich sag mal, gemäßigteren Lagers sich jetzt zurückzieht vom Parteivorsitz?
Also ich gebrauche diesen Begriff gemäßigt nicht so. Ich spreche immer von den weniger Radikalen. Nach außen hin wird das sicherlich für die Partei ziemlich negative Effekte haben, weil in Westdeutschland doch die Partei eher trotz Höcke gewählt wurde und viele sagten, aber immerhin haben sie ja einen Meuthen. Den haben sie jetzt nicht mehr. Das heißt, ich nehme an, dass die, oder es ist davon auszugehen, dass die Partei im Westen, nächstes Jahr kommen wichtige Landtagswahlen im Westen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, weiter verlieren wird, weitere Schwierigkeiten haben wird, während ich glaube, dass es für die vor allem in Ostdeutschland lebende radikale Anhängerschaft der Partei im Grunde kein Problem ist, vielleicht sogar ganz gut, sodass sich diese regional stark West gegen Ost geprägte Polarisierung der weniger radikalen und der mehr radikalen bis rechtsextremen verfestigen wird. Die sind jetzt eindeutig im Aufwand. Und diejenigen, die sich hinter Meuthen versammelt hatten und immer gesagt hatten, ja, wir sind doch die anderen, wir haben doch den Meuthen, die haben im Augenblick jetzt keinen mehr.
Also wird die Partei weiter nach rechts rücken?
Davon ist auszugehen, beziehungsweise ja, viel Platz nach rechts ist ja, also ist da ja nicht mehr. Sonst würde man ja auch wirklich direkt in den verfassungsschutzrelevanten Rechtsextremismus reinlaufen. Jedenfalls befestigt sie sich im Rechtsradikalismus, damit also in der Koalitionsunfähigkeit, damit in der Ferne zu irgendwie bürgerlichem Konservatismus. Das ist ein Stück Selbsteinmauerung der Partei. Meuthen sagt im Grunde, ich habe ja eh keine Chance mehr, dann ziehe ich mich jetzt zurück. Ob er in der Partei bleibt oder nicht, das wird man abwarten müssen.
Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung und noch einen schönen Tag.
Den wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Wir schalten wie immer zuerst an die Wall Street zu unserer Reporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Einen schönen guten Morgen aus New York.
Der Preis für Termingeschäfte mit chinesischer Kohle, der steigt, Sophie. Dabei will sich die Welt doch eigentlich dekarbonisieren. Interessiert sich der chinesische Staat nicht für den Klimawandel oder was, bitteschön, steckt dahinter?
Naja doch, also im vergangenen Jahr hat sich China verpflichtet, bis 2060 klimaneutral zu werden. Das Land hat massiv in Solar-, Wind- und Kernenergie investiert. Der Staat hat zum Beispiel neue Minenlizenzen auch gedrosselt und stattdessen Solaranlagen finanziert. Und der Präsident Jinping hat auf dem Online-Klimagipfel gesagt, der von Biden ja einberufen wurde Anfang des Jahres, dass sie Kohlekraftwerke streng kontrollieren wollen und den Anstieg des Kohleverbrauchs begrenzen wollen. Aber es gab nie ein detailliertes Energieversprechen oder es gab auch keine genauen Pläne. Sie schöpfen immer noch mehr als die Hälfte des Energiebedarfs aus Kohle. Und die kohlebefeuerte Schwerindustrie hat im vergangenen Jahr immer noch 37% der gesamten Wirtschaftstätigkeit ausgemacht. Chinas Wirtschaft sollte nach der Pandemie auch angekurbelt werden durch diese Kohlekraftwerke. Also haben teilweise politische Entscheidungsträger die Regeln gelockert und so mehr lokale Investitionen in Kohlekraftwerke ermöglicht.
Danke, Sophie, für diese Ausführung. Und wir gehen damit zu Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen nach Frankfurt.
Guten Morgen, Gabor.
Der Rentenmarkt steht unter Druck, Annette. Die Inflationsangst, sie grassiert, die Kurse sinken für die Rentenpapiere. Aber was bedeutet das für die Anleger?
Anleger werden wohl Verluste haben, wenn sie Anleihen besitzen, denn die Zinsen werden steigen und finanzmathematisch ist es eine ganz einfache Gleichung. Ab dem Moment, wo Zinsen steigen, werden Anleihen an Wert verlieren. Und das sieht man jetzt auch am deutschen Markt. Somit sind die Bundrenditen der 10-Jährigen auf ein 5-Monats-Hoch gestiegen. Die notieren zwar immer noch im Minusbereich, aber man sieht deutlich Bewegung auch bei den sogenannten Safe-Haven-Bonds der Eurozone, den deutschen Bundesanleihen im 10-jährigen Bereich. Der Grund dahinter ist natürlich die steigende Inflation und die Erwartungen, dass die Notenbank auch in der Eurozone die Zinsen erhöhen wird. Momentan preist der Geldmarkt eine Zinserhöhung von 10 Basispunkten bis zum Jahresende 2022, also nächstes Jahr ein. Ob die EZB damit d'accord ist, das muss man sich nochmal anschauen, denn momentan scheint es ja eher so, dass Christine Lagarde die Inflation weiterhin als ein sehr temporäres Phänomen ansieht.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass sich hier alle über das Renteneintrittsalter beschweren. Man sollte sich ein Beispiel nehmen, zum Beispiel an Clint Eastwood. Der dreht jetzt mit 91 Jahren nochmal einen Spielfilm. Warum auch nicht? Er spielt darin einen ehemaligen Rodeo-Reiter, der den 15-jährigen Sohn seines früheren Chefs nach Hause holen soll. Und bei Rodeo-Reiter dämmert es und schon, ja, Clint Eastwood steigt tatsächlich in diesem Film auch nochmal aufs Pferd. Eine Rodeo-Szene allerdings, wo er einen wild gewordenen Mustang bezwingt, ist daraus nicht geworden. Na Gott sei Dank, altersgerechtes Verhalten, das gilt auch für einen Draufgänger wie Clint Eastwood. Dennoch, unser Respekt bleibt, unser Respekt wächst. Da andere absatteln, sattelt Clint Eastwood nochmal richtig drauf. Schon in seiner Rolle als Dirty Harry wusste er, worauf es ankommt.
Weißt du, was dein Problem ist, John Nero? Du hast einfach zu viel Freizeit. Was du brauchst, ist ein Job.
Ein was?
Ein Job.
Wo andere in die ewigen Jagdgründe reiten, dreht Eastwood also nochmal richtig auf. Oder zumindest dreht er nochmal einen Film. Wenn das alle so machen würden, dann hätte unsere Rentenkasse gar kein Problem.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass heute vor 50 Jahren ein junger Komponist und sein junger Texter hinter einer Broadway-Bühne hockten und wahrscheinlich gar nicht ahnten, dass dieser damalige Tag, der 12. Oktober 1971, ihr Leben derart verändern würde. Andrew und Tim hatten das Musical ihres Lebens geschrieben. Und sie hatten nach so vielen Anläufen tatsächlich eine Bühne für die Aufführung ihrer Rockoper gewinnen können. Die Skepsis war damals groß. Wer will sich ein Musical über die letzten 7 Tage im Leben von Jesus Christus anschauen? Und wie stark werden die Proteste der Kirche wohl ausfallen? Aber trotz diverser Rückschläge glaubten sie unbeirrbar an einen Erfolg. Und im Wartestand der Musical-Produktion hatten sie in der Zwischenzeit sogar schon ein Konzeptalbum von Jesus Christ Superstar produziert. Mit keinem geringeren als Ian Gillan von Deep Purple in der Titelrolle.
Then I was inspired. Now I'm sad and tired. After all, I've tried for 3 years.
Das sollte sich als geschickter Schachzug erweisen, denn durch das Album erlangte das Projekt, das Musical-Projekt, so viel Popularität, dass sich dann tatsächlich an jenem Abend vor 50 Jahren ein Theater fand, in dem man die Premiere feiern konnte. Und Jesus Christ Superstar wurde, naja, Sie wissen es, ein Welterfolg. Und für den Texter und den Komponisten, für Tim Rice und Andrew Lloyd Webber, öffnete sich an jenem Abend im Oktober 1971 mit Jesus Christ Superstar der Musical-Himmel, aus dem sie bis heute nicht abgestiegen sind. Danach ging es ja erst so richtig los. Phantom der Oper, Starlight Express, Cat und natürlich Evita.
It was
It's strange when I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done.
Ich wünsche Ihnen einen emotionalen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
I kept my promise, don't keep your distance.